Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hey, schön, dass ihr da seid. Neuer Medienpreis. Ein Blick auf den deutschen Podcastpreis.
Interessanter Fußballpodcast. Ein Ohr für Fruff. Frauen reden über Fußball.
Nachdenkliche Berichterstattung, worüber sich Korrespondenten Gedanken machen, wenn sie von den Hongkonger Protesten berichten.
Und mehr Hintergrund, wie ihr künftig legal alle Streamingdienste in Deutschland kostenlos schauen könnt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Markus Bornheim, dem Chefredakteur von ARD Aktuell, der mit seinem Nachrichtenflaggschiff Tagesschau jetzt ein Experiment auf TikTok gestartet hat. Dazu sagte Bornheim, Zitat: Auf TikTok wollen wir in erster Linie unsere Marke bei jüngeren Zielgruppen noch präsenter und nahbarer machen. Versuchen die Nutzerinnen und Nutzer von TikTok dort in erster Linie Spaß und Unterhaltung. Doch zunehmend findet auf der Plattform auch Themen aus Politik und Gesellschaft statt. Gemeinsam mit der Community wollen wir herausfinden, wie wir Informationsinhalte am besten für TikTok aufbereiten können. Das ist ein Experiment und echte Innovationsarbeit für uns, denn derzeit gibt es noch kaum journalistische Ansätze auf TikTok.
Zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, ich gebe es ja zu und wahrscheinlich hätte man das auch mir so unterstellt. Ich persönlich habe für mich ja den Mehrwert von TikTok noch nicht so richtig begriffen. Muss ich vielleicht ja auch gar nicht. Irgendwie, glaube ich, bin ich nicht mehr ganz so Teil der Kernzielgruppe, so rein altersbedingt. Genauso wenig wie auch wahrscheinlich Markus Bornheim und die meisten Macher bei ARD Aktuell. Aber die Offenheit der Tagesschau und auch den Mut zu Experimenten und zu Innovationsarbeit, die finde ich total wichtig und gut. Wer auch nämlich für künftige Nutzergenerationen relevant sein möchte, der muss ja neugierig sein, muss Dinge ausprobieren und eben auch dazulernen wollen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle jetzt ein bisschen meine Stimme senken und keine Lobeshymne auf ARD Aktuell singen, denn ich finde, für ein öffentlich-rechtliches Medium sollte dieses Mindset eigentlich das neue Normal sein. Experimentieren ist eben Pflicht, nicht Kür. Denn nur so kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag auch in Zukunft erfüllen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das auch als Podcast erscheinende Medienmagazin.
Was sind die besten Podcasts im Land? Jetzt ist es raus. Diese Frage will der neue Deutsche Podcastpreis beantworten. Im März wird er zum ersten Mal vergeben und seit dieser Woche können sich Podcasterinnen und Podcaster auch dafür bewerben.
Jawohl, und wir sind da ganz neugierig und wollen heute Abend mal ergründen, was genau dahinter steckt. Eine Sache, die können wir sagen, da steckt, ich sag mal, fast die ganze Audiobranche dahinter. Auch unsere Sendermutter Deutschlandradio gehört zu dieser neuen Allianz, die den Deutschen Podcastpreis herausbringt.
Ja, willst du mal die ganzen Partner nennen? Ich würde mal, auch wenn das bedeutet, dass die nachfolgenden Sendungen sich jetzt irgendwie auf unbestimmte Zeit
diesen verschieben. Diesen Wunsch, ja, schlage ich dir natürlich ungern ab. Also die Bertelsmann Podcast-Plattform Audio Now ist dabei, die Vermarkter AS&S Radio sowie RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunk und wie schon gesagt auch das Deutschlandradio, der Gattungsverband Radiozentral, Podstars bei Online Marketing Rockstars, die Audioplattform Radio.de, Axel Springer sowie auch die Amazon-Tochter Audible, ja, der Streamingdienst Spotify, 7One at Factory und Acast. Und zudem ist auch der Podcast-Verein Schirmherr des Publikumsvotings und wird dem Sieger in dieser Kategorie dann bei der Verleihung den Preis übergeben.
Trotz all der Stakeholder spricht der Podcastpreis mit einer Stimme, nämlich in Form von Grit Leithäuser. Sie ist die Chefin der Radiozentrale, konzipiert mit dem Deutschen Podcastpreis und es ist live bei Was mit Medien. Guten Abend, Grit.
Guten Abend, hallo.
Ja, wir haben gerade schon den Podcastverein erwähnt. Die Podcaster haben ja in den letzten Jahren schon einen Community-Preis vergeben. Warum habt ihr gesagt, ey, wir brauchen jetzt auch sogar einen ganz großen Deutschen Podcastpreis?
Naja, diese Genre-Podcast gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Und wir sehen ja, dass es immer mehr Podcasts im deutschen Raum gibt. Ich habe gerade heute gelernt, es gibt wohl aktiv oder 7000 aktive Podcasts, deutsche Podcasts, eine wahnsinnige Menge und die steigt und steigt. Und wir haben gesehen, dass der Podcastverein bereits dreimal seinen Preis vergeben hat. Er hat einen reinen Publikumspreis vergeben. Deswegen haben wir gesagt, die Audiobranche muss sich zusammentun. Es gibt so viele Player, die in diesem Thema jetzt auch interessiert sind. Man sieht das ja auch. Du hast es gerade aufgezählt, wer alles in dieser Gruppe der Initiatoren vertreten ist. Also wirklich querbeet alles, was Rang und Namen hat. Dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen nationalen deutschen Podcastpreis. Wir stehen alle dahinter. Wir nehmen auch die Kollegen des Podcast-Vereins mit an Bord, weil die haben natürlich Expertise, die sind sehr gut in dieser Branche vernetzt. Alles gut und das ging auch wirklich relativ schnell. Jeder, der von der Idee erfahren hat, war eigentlich relativ schnell Feuer und Flamme und wollte dabei sein.
Das heißt, wir wollten jetzt eigentlich gerne fragen, ob es wirklich, wie schwer es denn war, die ganzen Partner, weil es ist ja echt eine stattliche Anzahl quasi für diese erste Ausgabe zu versammeln. Das war quasi ein Selbstläufer. Obwohl da vielleicht ja sozusagen doch auch unterschiedliche Interessen dann individuell dahinterstehen.
Absolut. Jeder hat eigene Interessen. Das wissen wir auch untereinander. Alle Partner wissen das. Aber nichtsdestotrotz, es war ein Selbstläufer und wir sind sehr schnell sehr groß geworden.
Was ist denn eigentlich euer Ziel? Also gerade, weil du jetzt so auch beschrieben hast, eigentlich die Gattung wächst und wächst, geht es trotzdem vor allen Dingen um das Thema Aufmerksamkeit für Podcasts oder was steckt da noch hinter?
Es geht um das Thema Aufmerksamkeit. Es geht auch ein bisschen um das Thema, mal zu sondieren, was ist denn da alles im Markt bereits unterwegs? Ich habe gerade gesagt, 7000 aktive Podcasts, eine Menge, die kann man sich kaum vorstellen. Sicherlich werden wir vielleicht auch ein paar neue Talente entdecken. Mal gucken, was die Jury da rauspickt und welche Podcasts sie besonders toll finden. Wir wollen ein bisschen sortieren, ein bisschen Orientierung geben, aber eben auch eine Bühne.
Was für Podcasts haben denn eine Chance bei euch zu gewinnen?
Wir selbst jurieren das ja nicht. Wir haben eine Jury eingesetzt, das ist im Übrigen eine Crowd-Jury, die besteht aus wirklich Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Thema Podcast und Audio zu tun haben. Das sind alles Experten, da sind Podcaster dabei, da sind teilweise auch Prominente dabei, da sind Radioleute dabei, wirklich alle, die sich mit Audio im Wesentlichen auskennen. Und die werden das bewerten. Ich bin selbst sehr gespannt, was am Ende in den 6 Kategorien rauskommen wird. Und zusätzlich haben wir ja auch ein Publikumsvoting. Das heißt, egal was die Jury in 6 Kategorien bewertet, ab 1. Januar können die Hörer, das Publikum, selbst für sich entscheiden, welchen Podcast sie am besten finden. Und auch da bin ich gespannt, was die Menge bewerten wird.
Dann lass uns doch tatsächlich mal auf diese 6 Kategorien, die du gerade angesprochen hast, schauen. Also die 7. Kategorie, den Publikumspreis, hast du gerade schon angesprochen. Was habt ihr euch denn auch bei der Gestaltung und auch der Differenzierung dieser Kategorien gedacht?
Wir wollten möglichst breit gehen. Also wir haben sehr lange diskutiert, welche Kategorien bringen wir ins Rennen. Man kann bis zu 20, 30 Kategorien sich ausdenken, aber erstmal müssen wir irgendwo anfangen. Und wenn ihr euch die Kategorien anguckt, wir haben zum einen die Kategorie bestes Skript und bester Autor, Autorin. Wir haben bester Interviewer oder Interviewerin, bestes Talk-Team, ganz wichtig. Da sind also nicht nur Talk-Duos eingeladen einzureichen, sondern es gibt ja auch Talk-Teams mit 3 Beteiligten. Die beste Produktion, den besten Newcomer oder Newcomerin und die beste journalistische Leistung. Das sind ja, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anguckt, alles Formen von Macharten. Wir sind nicht thematisch in beste Crime-Produktion oder beste Ratgeberproduktion gegangen, sondern wir wollen die Macharten bewerten. Da steckt in jedem Podcast in der Regel auch sehr viel Leidenschaft drin. Wenn man sich die Podcasts mal anhört, die es zu hören gibt, wirklich die Macher sind sehr engagiert und leidenschaftlich.
Und wir fragen jetzt einfach mal für die, die einen Podcast haben, stellvertretend. Wenn Herr Perl und ich sagen, so hey, in der Kategorie, ich weiß nicht, Talk-Teams, ja, also Laber-Podcast, da würden wir gerne gewinnen. Müsst ihr da auf uns aufmerksam werden oder wie läuft das?
Ihr reicht ein. Ihr reicht einfach ein und die Crowd-Jury wird bewerten. Und
das klingt einfach erstmal.
Das klingt einfach, genau.
Jetzt kam mal die Einschränkung, wenn ihr gut seid. Dann können wir weiterkommen.
Das Einreichen ist nicht so schwer, habe ich verstanden. Ja. Muss man denn auch selbst sagen, in welcher Kategorie man sich selbst einreicht?
Ja, man reicht in Kategorien ein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer. Und die Einreichung selbst ist auch gar nicht mit so einer großen Hürde verbunden. Wir haben uns auch darüber überlegt, wir wissen nicht, wie viele Einreichungen kommen werden. Wir können ja nicht stundenlange Podcast-Episoden einreichen lassen. Also haben wir gesagt, wir geben der Jury so eine kleine Orientierung. Jeder, der einreicht, soll sich bewerben und soll sagen, warum er in dieser Kategorie wahrscheinlich den besten Podcast hat. Das muss man schon begründen. Und dann könnt ihr einen Zusammenschnitt von Best-of aus verschiedenen Episoden, aus einer Episode, wie auch immer, hinzufügen. So hat dann der Juror oder die Jurorin so circa 5 Minuten Überblick über euren Podcast. Zusätzlich reicht ihr einen Link ein, wo die Juroren auch wirklich in eure Podcasts gehen können und die vielleicht mal in Gänze hören können. Und ich denke, damit wird sich dann schon ein gutes Bild ergeben. Es ist nicht kompliziert. Wir haben auch schon Einreichungen.
Ihr organisiert ja mit der Radiozentrale auch den Deutschen Radiopreis. Wird das dann so eine ähnliche Preisverleihung, nur halt ohne UKW und DAB+ Ausstrahlung?
Nein, also ich glaube nicht, dass die Veranstaltung vergleichbar wird mit dem Deutschen Radiopreis. Das ist auch was ganz anderes, was wir dort würdigen. Und wir haben es ja auch mit anderen Leuten zu tun. Wir haben es hier mit Podcast-Publishern zu tun und nicht mit Radiomoderatoren im Wesentlichen. Wir konzipieren das Event. Ihr dürft gespannt sein. Es wird ja im März stattfinden, hier in Berlin. Es wird bestimmt sehr bodenständig, sehr rockig. Und ja, am 19.03. ist es soweit.
Wir schreiben es schon mal in den Kalender.
Bitte.
Wenn du jetzt bodenständig sagst, dann muss man eigentlich fast sagen, ein Grundgesetz bei deutschen Medienpreisen ist ja, dass Barbara Schöneberger den Preis verleiht. Also haltet ihr euch an dieses Grundgesetz, dann würden wir uns quasi jetzt schon mal anfangen, irgendwie ein bisschen hübsch zu machen und auch unseren Podcast hier noch ein bisschen zu schminken.
Nein, tun wir nicht. Aber ich verrate auch nicht, wer diese Veranstaltung moderieren wird. Wir wissen es schon. Mhm. Wir werden es später verraten, aber ich kann eins sagen, es ist nicht Barbara.
Sind es denn mehr als eine Person?
Ja.
Ach, guck mal, haben wir doch noch was rausgekriegt. Das ist ja spannend.
Sankt Leithäuser von der Radiozentrale. Sie hat uns den Deutschen Podcastpreis vorgestellt. Reicht ja auch über deutscher-podcastpreis.de. Verlinkt haben wir es für euch auch über deutschlandfunknova.de. Danke, Grit.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das sportliche Medienmagazin.
Wir bleiben bei der Gattung Podcast. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt in Deutschland nicht nur mehr Hörer, sondern auch immer mehr Podcast-Angebote.
Und ein neues Angebot, was in den letzten Monaten häufiger sich aus den Neuerscheinungen hervorgehoben hat, beschäftigt sich mit dem Thema oder mit einem Thema, bei dem Herr Pell und ich gar keine Ahnung haben. Fußball.
Dieser Podcast heißt Früf und wenn man diese Abkürzung mal so aufdröselt, dann hört ihr direkt, was an diesem Format eigentlich das nicht alltägliche ist. Früf steht nämlich für Frauen reden über Fußball.
Ja, wir haben gerade schon besprochen. Ich glaube, Herr Peres heißt Früf.
Früf oder Früf? Habe ich Früf gerade gesagt?
Ich habe
beides jetzt in einem Satz gesagt.
Man kann es, glaube ich, auch immer ein bisschen anders spielen, je nachdem, wie viel Anlauf man nimmt, wenn man den Ball abschießt.
So ist das wohl.
Es gibt ja Fußball-Podcasts wie Sand am Meer, aber einen von Frauen bisher in dieser Form noch nicht.
Und deswegen hat Deutschlandfunk-Nova-Reporter David Freches die Stimmen hinter Früff getroffen. Und dahinter steckt ja gleich eine ganze Gruppe an Podcasterinnen. Wer genau eigentlich?
Ja, das ist ein Kollektiv aus über 20 Podcasterinnen, Journalistinnen oder ganz einfach Fans verschiedener Vereine aus ganz Deutschland. Und übrigens nicht nur von Bundesliga-Vereinen. Christel Gnam, das ist eine der beiden Mitbegründerinnen und sagt, was dahinter steckt.
Unsere Idee war eben, über Fußball allgemein zu sprechen, aus einer weiblichen Perspektive.
Und jetzt gibt es einmal im Monat eine neue Folge, die hat so im Schnitt rund 4000 Downloads, Tendenz steigend.
Jetzt spielt Früff nicht mit irgendwelchen Klischees, also da geht es jetzt nicht um Spielerfrauen oder so, wer da die meisten Glamour auf Instagram versprüht. Es geht aber auch nicht darum, wie und was am letzten Spieltag passiert ist, weil das ein monatliches Format ist. Worum geht es genau?
Es geht mehr so um latent aktuelle Themen aus der Welt des Fußballs. Also zum Beispiel ganz klassisch, wie ist das mit dem eigenen Verein mitzuzittern im Aufstiegs- oder Abstiegskampf? Wie die Frauen zum Fußball gekommen sind? Oder aber auch, wie sich gewisse Dinge beim Stadionbesuch als Frau anfühlen? Zum Beispiel die Präsenz von Frauen, zum Beispiel bei Gesängen.
Ich habe manchmal angefangen, so, wenn die alle singen, wir sind alle Augsburger Jungs, dann sage ich, und Mädels, so in diese Pause. Ja, so.
Christel sagt, daran erkennt man, dass Frauen im Stadion sich manche Fragen vielleicht eher stellen als andere Fans.
Ja, in der aktuellen Folge, da geht es aber noch um was ganz anderes, nämlich um Expertise im Fußball und auch in der Berichterstattung über Fußball. Denn, wenn man sich das vor Augen führt bei einem Live-Spiel in der Bundesliga, wenn da eine Expertenmeinung kommt, ja, dann kommt die von einem Mann.
Ja, das ist richtig. In der Bundesliga gibt es zwar Kommentatorinnen, Moderatorinnen oder auch Field-Reporterinnen für die Interviews mit den Spielern direkt nach dem Abpfiff, aber Expertinnen für die Spielanalyse oder konkrete Fragen zu einem Verein, die gibt es eben nicht. Und deshalb soll der Früff-Podcast auch eines bewirken, Sichtbarkeit schaffen.
Da wir Frauen sind und wir auch viele Expertinnen in unseren Reihen haben, ist es uns schon auch ein Anliegen, durch das, was wir tun, einfach zu belegen, dass es vollkommen irrelevant ist, ob das jetzt eine Frau ist oder jemand anderen Geschlechts, der über Fußball spricht. Es geht in der Sache, um die Sache.
Die Live-Spiele in der Bundesliga, die kommen von DAZN und Sky und ich habe auch beide Sender mal angefragt dazu und die setzen beim Fußball schon auf Expertinnen. Also DAZN hatte zum Beispiel die ehemalige Weltfußballerin Nadine Kessler als Expertin am Start, unter anderem für Spiele aus Italien und Sky hat ein Champions-League-Magazin, da kommt die Fachmeinung zum Beispiel von Sabine Loderer oder Antonia Kupfer, das sind beides ehemalige oder noch aktive Fußballerinnen. Aber die Bundesliga, die ist ja in Deutschland immer noch der beliebteste Wettbewerb. Und da sieht man bei den Live-Spielen vor der Kamera zumindest keine Expertin.
Eine andere Folge, die viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, war eine über Cristiano Ronaldo. Und die hat sich mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn beschäftigt. Er soll 2009 eine US-Amerikanerin vergewaltigt haben. Darüber hat der Spiegel exklusiv berichtet. Strafrechtlich wird Ronaldo dafür nicht belangt, aber es läuft eine Zivilklage noch. Darüber hat Früff ausführlich gesprochen.
Ja, zum Beispiel mit der Spiegel-Journalistin Nicole Naber. Die war eben an dieser Recherche beteiligt. Und die haben darüber gesprochen, weil diese Causa natürlich Anlass bietet dazu, wie wird mit den Vergewaltigungsvorwürfen in Sportmedien oder Social Media eigentlich allgemein umgegangen. Und deshalb war es Christelle Gnahm auch sehr wichtig, dazu eine Folge zu machen, weil
tatsächlich auch eine zweite Person beteiligt ja ist und die ist eben eine Frau. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir als Frauen das auch nochmal anders bewertet haben insgesamt als das große Kollektiv der Fußballfans da draußen.
Das findet auch Birgit Glöckel von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Die ist in der Folge vor allem von dieser ausgewogenen und glaubwürdigen Art der Macherin beeindruckt.
Die würde ich jetzt, ich würde es nicht sagen, Männer nicht zutrauen. Aber da hätten Männer in dem journalistischen Herangehen noch ganz andere Hürden zu überwinden.
Ja, zum Beispiel, weil es immer schwierig sei, wenn Männer über sexualisierte Gewalt berichten.
Jetzt gibt es gerade die 8. Folge. Was ist denn deine Meinung? Was hat Früff bisher bewirkt?
Also ganz konkret hat er was bei der Sichtbarkeit bewegt. Zum Beispiel bei der Akademie für Fußballkultur, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, die machen so alles Feuilletonistische, was mit dem Fußball zu tun hat. Diese Akademie stellt auch Jurys zusammen für Wettbewerbe oder veranstaltet Podiumsdiskussionen. Und durch Früff geht das jetzt diverser. Das hat mir Birgit Glöckel auch nochmal bestätigt von der Fußballakademie.
Man hat da jetzt einen Pool, in den man einfach nur reingreifen muss. Dieses Argument, es gibt ja keine Frau, die sich mit dem Thema befasst. Wir hätten ja gerne jemand in die Runde eingeladen und so weiter. Das zieht nicht mehr. Die Frauen sind da, die können das. Die bringen vielleicht auch ganz andere Perspektiven nochmal ein in die Debatte. Und da sehe ich eigentlich die Hauptchance darin.
Und das ist auch so das Zweite, was dieser Podcast bewirkt hat. Früff erweitert bei gewissen Themen aus der Fußballwelt ganz einfach die Anzahl der Standpunkte, die man dazu haben kann. Man kann also ein bisschen über den Tellerrand gucken und das finde ich gut, weil Frauen im Fußball, die waren ja schon immer da. Was der Podcast nicht gemacht hat, ist jetzt irgendwie nachhaltig komplett die Fußballkultur umzukrempeln, denn dafür ist er vermutlich nicht massentauglich genug.
David Freches, vielen Dank. Den Link zu Früff, den gibt's auf der Seite von Eine Stunde was mit Medien. Findet ihr natürlich auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das reflektierende Medienmagazin.
Wir möchten jetzt ein Thema mit und für euch reflektieren, das uns seit Wochen begleitet. In dieser Woche aber ganz besonders intensiv, weil man so das Gefühl hat, da spitzt sich was zu. Die Proteste in Hongkong. Auf der einen Seite die Pro-Demokratie-Bewegung und auf der anderen Seite die Polizei, die ziemlich hart durchgreift.
Hinzu kommt, man hört auch immer mal wieder von Repressalien gegenüber Journalisten, die berichten wollen. Das gilt nicht nur für chinesische oder für Journalisten aus Hongkong, sondern auch für Korrespondenten aus dem Ausland. Wie frei können Journalisten berichten? Das klären wir mit Ruth Kirchner.
Unsere Korrespondentin, die hatte schon 2014 während der Regenschirmproteste aus China berichtet und ist jetzt nach Hongkong zurückgekehrt, um ebenfalls für uns und für die ARD-Radios zu berichten. Und wegen der Zeitverschiebung hat Daniel vor der Sendung sich mit ihr zusammengeschaltet und mit ihr darüber gesprochen, dass wir auf Twitter von einigen Berichterstattern gelesen haben, dass Journalisten nicht wie gewohnt so frei berichten könnten. Und es gab sogar Berichte von Einschüchterungsversuchen. Und deswegen wollte er von Ruth Kirchner wissen, wie erlebt sie eigentlich die Situation jetzt in Hongkong?
Also ich habe zunächst mal den Eindruck, dass man in Hongkong nach wie vor sehr, sehr frei berichten kann. Es sind sehr viele Journalisten hier unterwegs, gerade auch bei den Protesten. Da sieht man sich ja gegenseitig. Wir tragen schon aus Sicherheitsgründen, wir tragen häufig gelbe Warnwesten, da steht ganz groß Presse drauf, damit man als Journalist sofort erkennbar ist. Das ist wichtig, weil die Polizei ja teilweise sehr, sehr hart hier gegen die Protestierenden vorgeht. Also frei berichten kann man, aber es gibt erstmal Sicherheitseinschränkungen. Ich habe ja die Warnwesten schon erwähnt. Ich habe auch, wenn ich zu Demonstrationen gehe, ich habe immer einen Helm dabei, weil da fliegen ja manchmal auch Pflastersteine oder die Polizei setzt Schlagstöcke ein. Und wir haben Gasmasken tatsächlich dabei, wegen des massiven Einsatzes von Tränengas. Und da ist man also ganz schön bepackt, wenn man losgeht. Und ich habe vorher tatsächlich geübt, diese Gasmaske dann auch wirklich schnell aufsetzen zu können, damit, wenn es drauf ankommt, man sich dann auch schützen kann. Ich habe das selber jetzt noch nicht erlebt, dass Tränengas eingesetzt wurde, aber ich habe meinen Helm getragen. Wie gesagt, die Weste habe ich immer dabei. Und von den Kollegen höre ich eben, dass sie tatsächlich auch ihre Gasmasken regelmäßig benutzen.
Wie sieht es denn auf Seite der chinesischen Journalisten aus? Wie können Sie arbeiten?
Die chinesischen Journalisten, da muss man zunächst mal sagen, die Hongkonger Journalisten, die sind sehr, sehr nah an den Protesten dran. Da hat man häufig den Eindruck, die stehen auch natürlich schon wegen aus Konkurrenzgründen noch mehr unter Druck, dass sie auch möglichst hautnah berichten. Wir, ich sag mal, auch insbesondere bei der ARD sind da ja immer eher ein bisschen vorsichtig und wollen uns und unsere Teams ja auch nicht gefährden. Die Hongkonger Journalisten sind also wirklich sehr immer eigentlich bei diesen Protesten dabei. Sie stehen nicht nur konkurrenzmäßig mehr unter Druck. Sie werden auch, das hat mir heute Nachmittag der Chef des Hongkonger Journalistenverbandes erzählt, sie werden tatsächlich auch mehr behindert von der Polizei und teilweise auch werden sie auch zur Zielscheibe. Also der Chris Yong, der Chef dieses Journalistenverbandes, der hat mir gesagt, es gäbe unzählige Verletzte unter den Journalisten, die dann tatsächlich von Gummigeschossen getroffen worden sind oder eben Tränengaskanister abbekommen haben oder auch von einem Wasserwerfer aus naher Nähe beschossen worden sind sozusagen. Also da gab es eine ganze Reihe von Verletzungen und das ist schon etwas, was dem Journalistenverband sehr, sehr große Sorgen macht, zumal man den Eindruck hat, so sagte Chris Yong das heute Nachmittag, dass Journalisten immer wieder auch zur Zielscheibe werden, gerade wenn die Stimmung sehr aufgeheizt ist und die Polizei oder die manche Beamte dann auch einfach sehr sauer werden auf diese ja nun schon sehr lange anhaltenden Demonstrationen.
Was uns bei dem Thema Hongkong-Proteste auffällt, wenn wir so ein bisschen auf die Reaktion hier in Deutschland auch beim Publikum schauen, da gibt es so die eine Seite, die sagt, ihr berichtet viel zu viel, die andere Seite sagt, ihr berichtet viel zu wenig. Wie ist das 2014? Da gab es ja zum Beispiel auch die Regenschirmproteste. In der Zeit warst du auch schon Korrespondentin in China, hast aus Peking berichtet. Wenn du dir da jetzt die aktuellen Proteste anschaust, auch was du so vor Ort erlebst, welche Rolle spielt dieser Konflikt? Wie würdest du das einordnen?
Also das ist schon ein wirklich großer Konflikt und es ist ein großer Konflikt nicht nur für Hongkong, sondern eben auch für Festlandchina und was vielleicht auch Peking noch vor ein paar Monaten gedacht hat oder möglicherweise gedacht hat, die sagen das ja nicht so offen, dass es so wie 2014 sein wird, dass nämlich irgendwann diese Proteste nachlassen, dass weniger Leute kommen und dass das dann irgendwann sich so im Sande verläuft, das ist diesmal eben nicht eingetreten, sondern diesmal ist es ganz anders verlaufen. Es waren noch mehr Menschen als 2014 anfangs auf der Straße in den ersten Monaten, da waren ja auch die Proteste weitgehend friedlich. Jetzt sind die Zahlen vielleicht ein bisschen zurückgegangen, aber viele Demonstranten, viele Protestierende haben sich radikalisiert und wenn zwar weniger auf die Straße gehen, heißt das aber nicht, dass es weniger Gewalt jetzt gibt, sondern es gibt tatsächlich jetzt mehr Gewalt. Es ist quasi eskaliert und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu 2014 und das führt sicherlich natürlich auch zu einem anderen Medieninteresse. Du hast gesagt, ja, einige denken, wir berichten zu viel darüber. Es sind natürlich auch dramatische Bilder, die wir immer wieder sehen. Das heißt ja nicht, dass ganz Hongkong jetzt sozusagen in Aufruhr ist, aber wenn wir am vergangenen Wochenende hier eine große Universität quasi belagert wird, zunächst von Demonstranten und dann von der Polizei eingekesselt, wenn da Hunderte von Menschen eingekesselt sind und es da zu regelrechten Straßenschlachten kommt, dann sind das schon Bilder, die wirklich dramatisch sind und die dann eben auch um die Welt gehen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ganz Hongkong Schlachtfeld ist.
Ganz und gar nicht. Das Verrückte ist ja, dass man, wenn man erstmal hier ankommt, dass man das gar nicht merkt. Also man hat den Eindruck, Hongkong ist eigentlich so wie immer. Also es ist eben eine sehr große Stadt mit über 7 Millionen Einwohnern und diese Proteste sind sehr punktuell. Und als ich dann Anfang der Woche hier angekommen bin, habe ich erst gedacht, naja, das merkt man ja überhaupt nicht. Also das ändert sich dann, das merkt man schon nach ein paar Tagen, das ändert sich. Einerseits sieht man eine relativ hohe Präsenz von Polizisten. Auch so ganz normal, ich sage es nicht im Straßenbild, aber es gibt schon so neuralgische Punkte, wo einfach mehr Beamte unterwegs sind, zum Beispiel an den U-Bahn-Stationen. Und dann gibt es ja auch punktuell dann zum Beispiel Proteste mitten im Zentrum. Gestern Mittag, da kamen dann ganz viele Büroangestellte aus ihren Büros und statt Mittagspause zu machen, haben sie sich dann an einer Straßenkreuzung getroffen und dann eben laut gerufen, Freiheit für Hongkong und ihre Forderungen gestellt. Da geht es ja immer um allgemeine allgemeine Wahlen, um eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt und so weiter. Und die standen dafür 2 Stunden und dann löste sich das wieder auf. Und das passiert dann eben auch tatsächlich in einer ganz belebten Einkaufsstraße. Und am nächsten Tag, so wie heute Abend, ist der Protest dann in einem weit entfernten Einkaufszentrum, wo man von hier aus eine Stunde hinfährt. Also das merkt man dann schon. Es passiert einfach ständig und fast jeden Tag irgendwas.
Was mir auch noch aufgefallen ist, egal ob jetzt von Berichterstattern in Deutschland oder auch von Medienkonsumenten hier in Deutschland, dass wir ja auch so ein bisschen versuchen, diesen Konflikt zu verstehen, indem wir das so durch unsere westliche Brille anschauen. Und daraus ergeben sich ja eigentlich so 2 Fragen. Siehst du da ein Problem drin? Und B, was bedeutet das für die Berichterstattung?
Also ich sehe da schon ein Problem drin, um zunächst mal die eine Frage zu beantworten, weil man natürlich voreingenommen ist letztendlich. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen kommen wir als Deutsche, als Europäer aus liberalen Demokratien. Da hat man schon mal so qua Herkunft sozusagen mehr Sympathien für so eine Demokratiebewegung. Und ich selber, die nun sehr lange in China gelebt habe, habe vielleicht auch nicht so viel übrig für einen Einparteienstaat, für so einen autoritären Staat, eine Diktatur, und kann verstehen, wenn Leute sagen, so wollen wir gar nicht leben. Das Problem ist, dass wir in unserer Wahrnehmung dieses Konflikts so blinde Flecken haben. Also dass wir dadurch, dass wir so aus unserer eigenen Sicht sehen, natürlich auch diese pro-demokratischen Aktivisten wahnsinnig gut verstehen. Also A, sprechen ganz viele von denen Englisch, dann kommunizieren die viel über soziale Medien, die sind auf Facebook, die reden natürlich auch gerne mit den Medien, vielleicht geben sie ihre Identität nicht preis, sondern haben immer so eine Gesichtsmaske auf, aber wir klicken sozusagen, wir verstehen die sofort, wir verstehen auch sofort, was die wollen, und uns fällt es viel, viel schwerer, die in Hongkong zu verstehen, die vielleicht nicht einverstanden sind mit dieser Demokratiebewegung. Zum einen ist das Sprachproblem da. In Festlandchina, wo ich gearbeitet habe, spricht man Mandarin. Hier in Hongkong spricht man Kantonesisch. Ich spreche kein Kantonesisch. Also, und das geht natürlich vielen Kollegen hier so. Wir haben Kommunikationsprobleme. Wir haben aber auch viel größere Probleme, die Beweggründe von Leuten zu verstehen, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit China. Das ist doch noch alles ganz lange hin, bis diese Sonderverwaltungszone, die Sonderregelungen für Hongkong auslaufen. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal selber daran erinnern, dass wir tatsächlich alle Seiten angucken müssen und mit allen reden müssen. Und dass wir eben nicht nur sozusagen diese Demokratieaktivisten quasi glorifizieren. Ich glaube, das ist gar nicht mal jetzt nur ein Problem von Hongkong, sondern ich glaube, dass das auch bei ganz vielen anderen Konflikten ähnlich war. Also wenn man an die Ukraine denkt, an den Maidan, wenn man an den arabischen Frühling denkt, in Kairo und die jungen Aktivisten da, wir sind schnell dabei, die Leute sozusagen auf so ein Podest zu heben und erkennen dann manchmal nicht, dass sie in ihren eigenen Gesellschaften vielleicht viel mehr Gegenwind bekommen, als wir eigentlich wahrhaben wollen.
Was sind denn so Dinge, die wir dann vielleicht auch übersehen, vor lauter, ich sag jetzt mal, Sympathie?
Also Dinge, die wir übersehen oder die wir vielleicht dann nicht ernst genug nehmen, das ist zum einen die Gewalt, die eben auch von diesen Demonstranten teilweise ausgeht. Die Proteste, bei denen ich in dieser Woche war, die waren alle friedlich oder weitgehend friedlich, aber es hat ja auch andere gegeben. Und ich habe unter anderem auch mit jungen, ganz jungen Aktivisten gesprochen, mit einer 16-Jährigen, die in der letzten Woche bei dieser Besetzung der Universität Benzinbomben gebaut hat. Sie hat mir dann zwar gesagt, sie habe die nicht auf die Polizei geworfen, aber sie habe die mitgebaut. Und das fand die gar nicht so schlimm. Und da war ich schon so ein bisschen schockiert, weil ich dachte, mein Gott, die ist 16. Also die unterscheidet zwischen Gewalt der Polizei und das, was sie selber oder ihre Mitstreiter an Gewalt verüben, und hat damit überhaupt nicht so ein Problem. Und da muss man aber doch eigentlich sagen, oder könnte man sagen, na Moment mal, du brichst auch Gesetze, und das ist illegal, was du machst. Und da muss man, glaube ich, schon genau hingucken. Und ein anderer Punkt, den wir nicht so genau sehen, das sind sozusagen die sozialen Probleme, die Hongkong hat und die jetzt nicht ursächlich sind für diese Demonstration und für diese Demokratiebewegung, die aber damit reinspielen. Und ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch mit einer Wirtschaftsexpertin, die sicherlich nicht im Verdacht steht, Peking treu zu sein, sondern die für eine internationale Bank hier arbeitet, und die sagt, natürlich gibt es ein Problem für junge Hongkonger, sozusagen an diesem wahnsinnigen Reichtum dieser Stadt irgendwie teilhaben zu können und die guten Jobs zu bekommen, und die Wohnungspreise sind wahnsinnig hoch, und das trägt dazu bei, dass viele eben so ein etwas fatalistisches Weltbild haben und sagen, naja, und wenn dann auch noch China 2047 dann die komplette Kontrolle übernimmt, dann sind wir sozusagen dem Untergang geweiht. Das ist ja so ein bisschen die Stimmung, die einem die Demonstranten teilweise vermitteln. Aber diese soziale Komponente, die ist eben nicht so augenfällig, wenn man in Hongkong unterwegs ist, sondern da muss man, glaube ich, dann schon vielleicht länger hier sein. Da muss man auch nicht nur dann zu den Demonstrationen gehen, sondern sich eben auch ganz stark die Lebensbedingungen der Menschen hier anschauen.
Ich kann mir vorstellen, dass diese komplexe Welt, die du jetzt hier skizzierst, die in der tagesaktuellen Berichterstattung unterzubringen, ja eine riesige Herausforderung ist. Oft hat man nicht mehr als 2 Minuten, um ein Thema im normalen Tagesprogramm im Radio zu beleuchten. Du bist ja da für die verschiedensten ARD-Wellen dann auch im Einsatz. Auch wenn ihr im Kollegenkreis über diese Herausforderungen vielleicht mal sprecht, also reflektiert ihr das? Wie sprecht ihr über diese speziellen Herausforderungen?
Darüber reden wir sehr, sehr viel. Nicht nur ich als Radiofrau mit anderen Leuten, die im Radio arbeiten, auch mit den Kollegen vom Fernsehen, auch mit denen von den Zeitungen und reden wir darüber, weil wir uns natürlich schon immer fragen, erfassen wir das hier eigentlich richtig und vermitteln wir das richtige Bild dieser Konflikte? Und natürlich ist gerade bei uns Radioleuten der Aktualitätsdruck wahnsinnig hoch. Man muss sehr, sehr viele Beiträge machen. Man ist, wie gesagt, mit sehr vielen Sendern im Kontakt. Und da fokussiert man ganz, ganz stark zunächst mal auf das Aktuelle und hat immer so diese Hoffnung, auch vielleicht habe ich dann mal irgendwie 1-2 Tage, wo ich tatsächlich auch mal so ein Hintergrundstück machen kann, wo ich mir diese soziale Komponente nochmal genauer angucken kann. Und dann aber stehen jetzt die Bezirkswahlen vor der Tür. Ich habe irre viele Anfragen jetzt schon für Stücke, für Live-Gespräche und so weiter. Und ich weiß, dass ich die nächsten Tage fast ausschließlich mit diesen Wahlen beschäftigt sein werde. Das ist richtig, weil die sind ja auch so ein bisschen so ein Gradmesser dafür, wie viel Rückhalt diese Demokratiebewegung in der Bevölkerung tatsächlich hat. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass ich danach vielleicht dann doch nochmal die Zeit finde, um mir auch ein paar von diesen anderen Aspekten anzuschauen, für die im Moment überhaupt keine Zeit ist.
Zeig Ruth Kirchner, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das hintergründige, erklärende Medienmagazin.
Apropos, eine Sache, die musst du mir tatsächlich nochmal erklären, wenn ich mich nämlich an den Anfang unserer Sendung zurückerinnere.
Ja.
Daniel, da hast du in den Schlagzeilen gesagt und versprochen, wie ihr künftig legal alle Streamingdienste in Deutschland kostenlos schauen könnt. Da bin ich jetzt etwas verwirrt. Sag mir und uns, was steckt dahinter?
Ja, die Sache ist die, keine Ahnung, wie das geht, ob das geht, was auch immer es das geht. Ich wollte nur, dass ihr auch genau hinhört, denn ich habe etwas, was ich mal ausprobieren wollte.
Okay.
Was im Netz mega erfolgreich ist und da richtig gut funktioniert, ein bisschen in Verruf geraten ist, zu Recht schon seit Jahren, ist gerade ein paar Tage wieder mega aktuell ist, nämlich Clickbaiting. Und dachte ich, vielleicht kann man das auch akustisch im Radio, so im Laufe hier einer Sendung, eines Podcasts schaffen. Das wollte ich mal ausprobieren. Hat funktioniert,
okay,
oder?
Ja, können wir ja gleich auch nochmal drüber reflektieren. Ein bisschen hat es funktioniert, aber lass mal kurz überlegen. Also im Netz total erfolgreich. Mhm. Irgendwie jedenfalls, jeder kennt es, glaube ich, schon 1000 Mal ist einem begegnet. Also sowas wie, OMG, du flippst aus, wenn du hörst, was Justin Bieber für 2020 geplant hat. Oder auch sowas wie, dieses Video hat mich zu Tränen gerührt, aber was bei Sekunde 7 geschah, das hat mein Leben verändert. Also so in diesem Style, ja. Ich glaube, jeder von uns hat tausende Beispiele vor Augen, die einem irgendwie schon mal begegnet sind. Und wo man dann auch geklickt hat. Also Clickbaiting ist irgendwie in aller Munde und aber, du hast es gerade schon mal gesagt, zurzeit nochmal ganz besonders, denn es geht um quasi einen aktuellen Fall, einen Bericht von jetzt.de, dem Ableger der Süddeutschen, der so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat, weil jetzt.de hat ein bisschen publik gemacht, dass Facebook eine Seite gedrosselt hat, jetzt.de, weil sie angeblich wiederholt eben Clickbait gepostet haben. Und das hat jetzt.de dann eben in einem Artikel mal thematisiert und im Grunde eigentlich auch gesagt, eigentlich zwei der dort genannten Beispiele, das war gar kein Clickbait. Und vielleicht nochmal ein bisschen besonders brisant, einer der Postings, der hatte auch zum Teil so ein bisschen so ein Facebook-kritisches Thema. Und da kommen natürlich jetzt ein paar Fragen auf. Und es bleibt aber irgendwie auch eine Erkenntnis, glaube ich, ist so mein Eindruck, selbst so ein Tech-Gigant wie Facebook, der kann Clickbait eigentlich auch heute noch nicht richtig erkennen. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir mal so eine kleine Nachhilfestunde heute nochmal hier bei uns in der Sendung. Was ist jetzt eigentlich wirklich Clickbaiting?
Also, das finde ich gut.
Kannst du diese Frage so ganz eindeutig beantworten? Was ist Clickbaiting, was ist nicht Clickbaiting? Also zum Beispiel, ich mache mal so einen Satz wie, wenn ihr wüsstet, was dieser sympathische Radiomoderator Daniel Fiene in den Sendepausen tut, würdet ihr nie wieder einschalten? Ist das Clickbaiting oder ist das einfach nur eine aufmerksamkeitsziehende Überschrift?
Das kommt dann ehrlich gesagt drauf an, was passiert, wenn du draufklickst. Ja?
Okay.
Also wenn das wirklich was Schockierendes ist und dann die Leute wirklich sagen, oh Mann, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist echt krass, was der immer macht, wenn Musik läuft, ja.
Okay.
Oder aber, wenn da einfach nur steht, dass der da einfach sitzt und zuhört und mit dem Fuß wippt. Also was total erwartbar ist, was total enttäuschend ist und man denkt so, okay, das hat jetzt diese Überschrift hat eine Erwartung geweckt, die am Ende sich nicht erfüllt wurde. Dann wäre das Clickbaiting.
Und andersrum, sozusagen nicht Clickbaiting wäre, wenn es quasi die Erwartung erfüllt wird, dann ist es eigentlich nur ein gut gemachter Teaser. Was man so als Handwerkszeug ja auch eigentlich irgendwie im Online-Journalismus lernen, ne? Also so ein bisschen, nicht alles verraten, vielleicht ein bisschen neugierig machen.
Das ist tatsächlich ein großes Problem. Häufig gibt es mal so spannende Überschriften und die werden dann auch vom Text oder vom Inhalt, vom Video komplett gedeckt. Das heißt, das, was die Erwartung, die da geweckt wird, wird erfüllt und das ist dann einfach eine gute Vorschau auf ein Thema oder auf einen Artikel oder auch einen guten Teaser, wie man das bezeichnet. Und das ist auch sogar ganz richtig so, weil wenn ich jetzt irgendwie auf einen Artikel, auf einer Startseite hinweise und da ich da schon den kompletten Artikel quasi erzähle, also den kompletten Inhalt, dann braucht man den ja gar nicht mehr lesen und man möchte ja natürlich auch, dass man irgendwie dann auch den Artikel liest. Genauso machen wir das ja auch im Radio. Wenn wir jetzt in ein Thema einsteigen, dann versuchen wir das Interesse so zu wecken, dass man auch weiterhört und dann verrät man am Anfang noch nicht alles. Also das ist ja was ganz Natürliches.
Was ich aber irgendwie spannend finde, also wenn du das jetzt so beschreibst, dann ist einem das irgendwie relativ klar. Ich habe trotzdem so den Eindruck, dass wir alle irgendwie so einen Begriff, also Clickbaiting verwenden, also wir alle Medienschaffenden und ich sag mal auch ganz viele normale Nutzer irgendwie diesen Begriff verwenden. Ich habe trotzdem so den Eindruck, so klar sind einem die Unterschiede eigentlich gar nicht. Reden wir eigentlich alle über das Gleiche? Ich habe so irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht so ein gemeinsames Bild davon, was jetzt Clickbait ist und was nicht.
Ich glaube, rund um Clickbaiting gibt es auch ein großes Missverständnis. Also das gibt es manchmal auch selbst von Journalisten, dass man das hört, aber auch oft von Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen und Hörern, dass sie so bei vielen Online-Überschriften so pauschal mal den Vorwurf machen, ach, das ist doch Clickbait. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die versuchen dann so ein Problem zu artikulieren, erwischen da aber so ein bisschen den falschen Begriff, also meist zu Themen, zu denen sie irgendwie vielleicht eine andere Haltung haben, als sie das jetzt in dem Artikel wiederfinden. Und ich glaube, dieser Vorwurf, das ist doch clickbaitig, muss doch häufig für etwas vorhalten, wenn irgendwas im Online-Journalismus vielleicht schiefläuft. Und das ist so ein Begriff, den es quasi so alle irgendwie benutzen, aber selten richtig.
Wie siehst du das denn eigentlich? Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Facebook hat die Jetzt.de-Seite gedrosselt und Facebook ist ja auch schon länger dabei, quasi Clickbaiting den Kampf anzusagen. Was ist daran eigentlich möglicherweise problematisch?
Vielleicht ist es so, dass Facebook ein bisschen was anderes unter Clickbaiting versteht, als das so im journalistischen Sinne definiert wird. Das kann ich nicht richtig beurteilen. Was sie auf jeden Fall machen, sie gucken sich zum Beispiel die Verweildauer an, also wie lange ein Artikel gelesen wird, weil meistens ist es ja so, ich weiß nicht, ob du selbst, wenn du dich noch an damals erinnerst, ein großer Clickbait-Treiber war ja früher, so ums Jahr 2014, 2015, heftig.co hier in Deutschland, ja? Also auch diese typischen Beispiele, die du am Anfang genannt hast, dieses Video hat mein Leben verändert, besonders was in Sekunde 7 geschah, war schockierend und dann war da was ganz Banales passiert, weil was Clickbaiting-Artikel gemeinsam haben ist, meistens kann man sie auch daran erkennen, dass das entweder im letzten Satz relativiert wird, was eigentlich zuvor auf epischer Breite ziemlich dünn verargumentiert wird, oder dass das auch wirklich man ziemlich mit einem Blick erfassen kann, dass da eigentlich nichts hintersteckt, wenn man dann den Artikel geöffnet hat. Und das finde ich so eine interessante Sache. Deswegen misst Facebook zum Beispiel die Zeit auch, wenn es darum geht, gibt es überdurchschnittlich viele Nutzer, die direkt wieder auf Facebook weiterscrollen. Das ist ein Indikator dafür, dass der Inhalt nicht das erfüllt, was die Überschrift verspricht. Anderer Indikator, dass sie so typische Formulierungen anschauen, was so Clickbait-Überschriften sind, also über Texterkennung.
Dann sag doch nochmal so ein bisschen so zum Schluss vielleicht so mit Blick nach vorne. Also wie nachhaltig gedacht ist das eigentlich von Medien, die immer noch Clickbaiting betreiben, und wie geht die Entwicklung vielleicht auch weiter?
Also es ist natürlich so ein kurzfristiger Gewinn. Also wenn du so schnell zusammengeschriebene Artikel hast, die sämtliche viralen Mechanismen bedienen, die bringen zwar kurzfristig jetzt hunderte oder tausende Klicks, ja, aber mit jedem Klick steigt ja auch die Frust oder der Frust der Leserschaft. Irgendwann kommen die Nutzer nicht mehr zurück und irgendwann ist auch der Pool der Nutzern erschöpft, die aus Clickbait reinfallen. Und das Problem ist, zurück bleibt immer ein immenser Vertrauensverlust, und das spricht sehr dafür, doch vorsichtig mit Clickbait umzugehen.
Das ist ein bisschen der schnelle Kick, aber irgendwie auf Dauer gibt es einem nichts mehr. Und das absolut. Glaubst du, dass deswegen das auch in Zukunft weiter an Bedeutung verlieren wird? Also vielleicht A, weil dieser Mechanismus so ist, und B, weil Facebook und andere auch tatsächlich das sozusagen eindämmen wollen?
Ich glaube, es ist leider nicht die Einsicht, dass weil Clickbaiting zu einem großen Vertrauensverlust auch vielleicht zu journalistischen Inhalten führt, sondern eher was ganz Schnödes, nämlich da geht es ja um Reichweite, und mittlerweile kann man Reichweite im Internet gar nicht mehr, also viele Seitenaufrufe gar nicht mehr so gut monetarisieren, weil der Werbemarkt in dem Bereich, ich sag jetzt mal, ja, vom absteigenden Ast ist. Und aber es gibt so zwei andere Sachen. Es gibt ja mittlerweile so viele Portale, die mit einer Paywall arbeiten, und da können sich die Leute für registrieren, und das stellt man schon fest, dass einige dieser Portale das auch so ein bisschen versuchen, dass sie dann auch etwas clickbaitiger unterwegs sind und es so spannend machen, dass die Leute auf jeden Fall sich registrieren, um dann einen Artikel zu lesen. Da ploppt das heute auch nochmal vermehrt auf.
Okay, das heißt, wir werden es weiter verfolgen, wie so viele Dinge, die wir hier weiter verfolgen, aber selber machen wir das nicht, oder? Also spannende Teaser, ja, aber hier so nochmal Clickbaiting hier am Anfang der Schlagzeilen, ich fand es nicht so gut eigentlich.
Ich verspreche es dir, Herr Pähler, ich mache das nicht nochmal.
Ja. Das ist sehr nett von dir. Ja,
so versöhnlich enden wir heute Abend.
Selten, ne?
Ja.
Das gefällt mir eigentlich auch nicht.
Das war eine Stunde Was mit Medien für heute. Die nächste Ausgabe kommenden Donnerstag, und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.